Hallo und herzlich willkommen zum Bliss Body Podcast, dein Podcast für holistische Sexualität. Dieser Podcast ist für Frauen und Menschen, die ein neues Paradigma in der Sexualität erfahren wollen. Auf körperlicher, emotionaler und spiritueller Ebene. Mein Name ist Jasmin, ich bin holistische Sexualitätscoachin und Tantra-Lehrerin. Sei herzlich willkommen zu dieser Folge. Das Thema der heutigen Folge ist The Shame Game. Ein bewusster Umgang mit Scham. Und in dieser Folge werden wir eintauchen in, was Scham eigentlich ist, welche Funktion Scham hat und wie sie auftauchen kann. Und ich werde auch eine großartige Unterscheidung mit euch diskutieren, die viele so nicht auf dem Schirm haben, nämlich was ist der Unterschied zwischen Scham und Schuld? Denn sehr viele Leute sagen, ich fühle mich schuldig und eigentlich die Emotion dahinter ist Scham. Meine Intention für diesen Podcast ist, dass du ein bisschen mehr Verständnis über diese sehr, sehr starke Emotion bekommst, die uns auch reguliert, die eine gewisse soziale Funktion hat, die aber in eurer Sexualität einfach auch eine gewisse Macht ausübt. Und solange wir kein Bewusstsein für diesen Zustand, für diese Emotion haben, solange wird sie uns unbewusst beherrschen. Und darauf werde ich gleich in dem Podcast eingehen. Wenn wir in Scham versinken, dann ist einfach keine echte Intimität da. Also in dem Moment, in dem wir Scham empfinden, sind wir so in Zusammenziehen, Kontraktion mit uns selbst beschäftigt, dass in dem Moment keine Beziehung und keine wirkliche Intimität stattfinden kann. Und über lange Zeit macht uns das ein bisschen arm und ja, hat einfach seinen Impact, seine Wirkung auf unsere Beziehungen und auf unsere Sexualität. Und deswegen finde ich sehr, sehr wichtig, über Scham zu sprechen und einfach mehr darüber zu erfahren. Ich persönlich arbeite sehr gern mit der Emotion Scham, weil die so ein unfassbarer Hebel ist in eine Tiefe. Und eine meiner Lehrerinnen, Leila Martin, bei der ich auch eine sehr, sehr lange Ausbildung gemacht habe, die kommt mir dazu mit einem geflügelten Wort immer in den Sinn, die sagt, well, if you're working with sexuality, you have to eat shame for breakfast. Also, wenn du mit Sexualität arbeitest, dann wirst du Scham zum Frühstück essen müssen. Um einfach mal so klarzustellen, ja, es geht hier auch nicht darum, die irgendwie zu transzendieren oder zu überwinden oder loszulassen. Das sind alles Bewegungen, die sehr, sehr nachvollziehbar sind. Aber das ist so tief in unseren neuronalen und sozialen Strukturen verankert, dass es durchaus ein Prozess sein wird. Und vielleicht irgendwann mal in unserem Leben gibt es diesen Punkt der Transzendenz, dieses spirituellen Moment schon fast, ja, es ist ein spiritueller Moment. Aber bis dato werden wir mit der menschlichen Existenz und den damit einhergehenden Gefühl des Schams und auch der Schuld irgendwie einen Umgang lernen müssen, insbesondere in einer Kultur wie in Deutschland, die sehr, sehr Scham und Schuld basiert ist. Und darauf werde ich gleich mehr eingehen. Als erstes möchte ich ein bisschen was drüber erzählen. Eine Unterscheidung, die für mich auch lange so nicht stattgefunden hat. Das beobachte ich insbesondere im deutschen Kulturraum, dass es nicht so die Fähigkeit gibt, zu unterscheiden, was ist jetzt Scham und was ist Schuld. Weil wenig Leute sagen, ich schäme mich. Viele Leute sagen, ich fühle mich schuldig. Das hört man öfter. Manchmal irgendwie, wenn man irgendwie so was sozial Seltsames macht und also was ist nicht in der Öffentlichkeit einen fahren lässt oder irgendwie irgendwas, was irgendwie so ein bisschen cringe ist, dann sagen Leute, oh, dafür habe ich mich jetzt geschämt, ich hätte im Boden versinken können, das war so unangenehm, ja. Und natürlich auch in der Sexualität gibt es diese Momente. Aber sehr, sehr viele Leute sagen, ich fühle mich schuldig und identifizieren die Emotion der Scham dahinter nicht. Und deswegen möchte ich gerne eine kleine Unterscheidung reinbringen als erstes. Also, Schuld ist eine Emotion grundsätzlich, die aufkommt, wenn wir gegen unsere Werte agieren. Und Scham ist eine tief verankerte Glaube, dass wir wertlose Menschen sind, um jetzt mal so die grobe Unterscheidung zu machen. Also dieses ganze, ich bin nicht gut genug, irgendwas ist richtig falsch mit mir, ich bin so ein schlechter Mensch, das ist Scham. Und Schuld ist, ich habe ein gewisses Wertesystem und ich bin da rübergegangen. Und fangen wir an mit der Schuld. Die Schuld ist, da gibt es eine gesunde Variante, die ist sehr, sehr wichtig auch für Intimität und Beziehungen. Die gesunde Variante von Schuld, die ist ein Gefühl, das hochkommt, also ein psychologisches, unangenehmes Gefühl, das für uns objektiv falsch ist. Also zum Beispiel, du fährst betrunken Auto und fährst irgendwas um und fühlst dich dann schuldig. Du sagst so, okay, betrunken Auto fahren und dann irgendwie einen Unfall verursachen, kann man objektiv sehen, das war jetzt nicht so eine tolle Sache. Und irgendwie diese Emotion von Schuld und auch etwas bereuen in diesem Moment, die hilft, dass wir in Repair gehen können. Das bedeutet, dass wir unsere Verhalten überdenken können und dann Anpassungen und lernen können und sagen so, wow, das war nicht cool. Und Schuld, entwicklungstechnisch gesehen, kommt so im Alter zwischen 3 und 6 auf. Also zwischen, wenn die Kinder zwischen 3 und 6 sind, dann gibt es so diese Kapazität, Schuld zu empfinden. Es ist eine ein bisschen reifere Emotion. Und wir fühlen Schuld, weil wir eben uns so verhalten, dass es unsere eigenen moralischen Standards, unsere Werte bricht. Und gesunde Schuld hat viele potenzielle positive Outcomes, also Wirkungen, weil wir eben zum Beispiel unser Verhalten überdenken können, uns korrigieren können, Schritte der Heilung gehen können. Also nehmen wir an, du bist in einer geschlossenen Beziehung und ihr habt ein Beziehungsagreement, dass ihr keine Partner außerhalb dieser Beziehung habt und du knutscht irgendwie betrunken auf der Firmenfeier mit irgendjemand rum und das kommt Schuld auf. Und dann kann man darüber nachdenken und sagen, wow, das hat mein Partner, meine Partnerin verletzt. Irgendwas passiert hier. Ich kann jetzt wirklich mit mir und meinen Werten sein und im Prozess gehen und auch Vergebung und Korrektur und Lernen hier erleben. Und ein ganz wichtiger Teil ist es eben, Verantwortung zu übernehmen und eben auch nach Vergebung zu suchen und eben dieses destruktive Verhalten dann auch wirklich zu ändern. Und damit auch der Beziehung was Gutes zu tun. Also zum Beispiel anzuerkennen, ich habe dich mit meinem Verhalten verletzt und das war gegen unsere Vereinbarung, in dem Fall quasi gegen dieses Wertesystem, das wir auch in der Beziehung verankert hatten. Und jetzt können wir gemeinsam in Prozess gehen und was verändern, weil nichts kommt von irgendwoher. Ja, woher kommt dieses Verhalten? Wie ist es dazu gekommen, dass ich in erster Linie gegen meine Werte und unsere Werte verstoßen habe? Also gesunde Schuld eben ein sehr, sehr wichtiger Teil auch von gesunden Beziehungsführungen. Ja, Schuld und auch ja so dieses, ja, sich selbst verändern wollen. Aber eben dann, wenn auch wirklich Repair passiert. Also wenn es auch eine Motivation erzeugt, nachdenken zu wollen, was verändern zu wollen. Und wieder so in Integrität mit den Werten oder den Werten, den wir in einem Beziehungskontext und im Kontext geschaffen haben, zu kommen. Dann gibt es die ungesunde Schuld. Und das ist eben auch manchmal das gleiche Erleben. Also man fühlt sich so psychologisch unangenehm. Wir haben etwas falsch gemacht, aber bei der ungesunden und nicht sehr hilfreichen Schuld brechen wir unsere sehr, sehr unrealistischen hohen Standards. Also ein Beispiel ist, du vergisst den Namen deiner Mitarbeiter, hast irgendwo neu angefangen, deiner Kollegen und fühlst dich total schuldig am Tag 3. Ja, also so. Und dann sagen sie, okay, vielleicht ist der Standard irgendwie nach 3 Tagen Arbeit und irgendwie noch ankommen überhaupt ein bisschen hoch. Also ein unrealistisch hoher Standard. Und das ist, finde ich, ganz spannend, hier eben auch die Schuld zu tracken. Wo habe ich denn unrealistisch, also fast schon unmenschlich oder unumsetzbare Standards an mich selbst? Und ich weiß nicht, ich glaube, in Deutschland sind wir darin richtig gut, weil dieser Perfektionismus da auch reinschwingt. Und dann halten wir uns eben an sehr, sehr hohe, auch Konstrukte, die eigentlich also total Banane sind, die irgendwie einzuhalten, ja. Auch diese Emotionen kommen so zwischen 3 und 6. Und diese Form von Schuld, die hat potenziell eben negative Auswirkungen, weil diese Form von Schuld dann gerne in so einen Kreislauf der Selbstbestrafung endet, ohne dass man wirklich, also es geht nicht um wirklich Verhaltensänderung, wie im ersten Beispiel, wo ich sage so, wow, das tat weh, es tut mir leid, jetzt schaue ich mal in mich und verändere was, sondern dieser Loop, der geht einfach so ohne Ende, sich selbst bestrafen, sich selbst geißeln, aber da kommt nicht wirklich eine positive Verhaltensänderung raus. Es ist einfach ein Gefangensein in dieser Schuld. Und diese Schuld, die bleibt so lange da, bis wir unsere zu hohen Standards anpassen und einfach auch die Menschlichkeit in uns sehen. Ich sehe das zum Beispiel häufig, wenn Menschen anfangen mit dieser inneren Arbeit, mit der Arbeit um Sexualität, dass es da zum Beispiel völlig, also banane Standards gibt, dass ich irgendwie einen Workshop mache und dann meine Schuld transzendiert habe und ein neues ekstatisches Verhältnis mit meinem Partner. Und sehr oft sage ich da eben so, Leute, wenn du ins Fitnessstudio gehst, nach einem Training, wirst du da nicht irgendwie mit Apps und Sixpack und was immer du dir wünschst, rauskommen. Es war ein Training. Ja, es ist hilfreich. Ja, es macht einen Unterschied. In einem Training kann viel passieren. Gerade wenn wir mit der Psyche arbeiten. Also kann es große Shifts geben. Aber einfach auch zu verstehen, zum Beispiel, bestimmte Anpassungen sind einfach auch Lernkurven und gehen gegen alles, was wir vorher gemacht haben. Und da merke ich so, es gibt so eine leichte Tendenz zu sagen, oh, jetzt habe ich meine Schuld immer noch nicht abgelehnt. Und denke so, ja, gut, ist halt auch schon 30 Jahre da, tief im Gehirn verankert. Was erwartest du, ja? Also das ist jetzt zum Beispiel ein Beispiel aus meiner Arbeit. Diese irrationalen hohen Erwartungen, also die auch so gefühlt völlig aus der Luft gegriffen sind, was ich zum Beispiel bei Frauen auch sehe, ist, dass Frauen das sehr gerne machen. Ich weiß nicht, wie es dem männlichen Geschlecht geht, aber bei Frauen beobachte ich das eben, dass man irgendwie so einen inneren Perfektionismus hat und man dann irgendwie, also viele Frauen sich so einen inneren perfekten Avatar zusammenstellen mit den besten Eigenschaften der Menschen um sie rum. Also nehmen wir an, die eine Freundin, die ist total, geht irgendwie auf als Mutter und macht irgendwie Pausenbrote mit Gesichtern drauf und geht mit den Kindern irgendwie weg und das ist irgendwie eine total schöne Beziehung. Und dann die nächste Freundin, die hat irgendwie ein wunderschönes Haus und ist total cool eingerichtet und das sieht irgendwie total inspirierend aus, bei dir zu sehen. Und die übernächste, die hat irgendwie eine total spannende Beziehung und das sieht irgendwie total harmonisch aus, wie die mit ihrer Partnerin, mit ihrem Partner unterwegs ist. Und dann gibt es noch die Kollegin, die irgendwie dieses Mega-Projekt gerockt hat und einfach auf der Bühne total gut sprechen kann. Und was ich dann sehe, ist, was quasi viele Frauen machen, weibliche Wesen, ist so, okay, ich baue mir jetzt so meinen eigenen Avatar mit den besten Eigenschaften aller dieser Menschen, also so 5 quasi Frauen in einem, und mit dem vergleiche ich mich. Wo ich mir denke so, ja, aber vielleicht diese Kollegin, die 1A auf der Bühne rockt, vielleicht hat die keine Familie und die irgendwie voll mit ihren Kindern aufgeht, die ist vielleicht eben vom Berufsleben zurückgetreten oder ja, hat irgendwie anders Anpassungen. Das sind jetzt sehr stereotype Beispiele. Menschen sind sehr einzigartig. Aber wir blenden so das bigger picture, dieses große Bild aus. nehmen die besten Eigenschaften von verschiedenen Leuten und vergleichen uns mit denen. Und das ist, was ich meine mit irrational hohen Standards, weil kein Mensch diesem Avatar gerecht wird, auch du nicht. Und das ist ein Weg, einfach von diesem Perfektionismus loszulassen und zu sagen, hey, mir liegt das total am Herzen, Qualitätszeit mit meiner Familie zu verbringen und in meiner Wohnung sieht es halt aus wie drunter und drüber. Weil der Tag müsste 48 Stunden haben, um das alles hinzukriegen. Und es ist okay. Es ist okay, weil ich eben sehe, ich habe bestimmte Prioritäten für meine Familie, für meine Gesundheit und dann bleibt halt irgendwie die Ordnung im Haus, auf der Strecke oder in der Wohnung. Und das ist in Ordnung. Und ich muss mich dann nicht mit meiner Design-Möbel-Freundin vergleichen, die vielleicht Single ist und einen totalen Spleen für schick eingerichtete Wohnungen hat und da irgendwie in so einem Clean-Style weiße Tischplatten mit Glas irgendwie und das sieht total schön und edel aus, wenn ich irgendwie Mutter von drei Kindern bin, die irgendwie nach dem ersten Aufräumen schon mit Schokolade an den Fingern an irgendwelche Oberflächen hinlang. Ja, also die Mütter von euch werden vielleicht dieses Phänomen kennen. Also einfach mal, um irgendwie so ein bisschen Realismus reinzubringen. Genau. Und ein wichtiger Schritt, da eben mitzuarbeiten, ist daraus zu erkennen, dass das einfach sehr hohe Standards sind und rauszutreten und Selbstvergebung und Selbstmitgefühl zu praktizieren und zu sagen so, hey, ich habe Stärken und ich habe Schwächen und es gibt Dinge, die mache ich gut und andere Dinge, da habe ich Schwierigkeiten. Und es kann auch sehr gut, sehr helfen, in Austauschgruppen zu gehen und mit anderen ehrlich zu sprechen und das auch wirklich mal transparent zu machen, weil das sehe ich in meinen Kursen rund um Sexualität in den Online-Kursen, dieses Verstehen so, hey, jeder hat hier irgendwie seinen eigenen Kampf zu kämpfen und von außen ja mit diesem Instagram-Leben oder dieser Instagram-Illusion denke ich mir immer so, wow, diese Person hat es voll im Griff und irgendwie tauschen wir uns jetzt aus und stellen fest, in manchen Herausforderungen sitzen wir im selben Boot, manche Herausforderungen hast du, die ich nicht kenne, manche Herausforderungen habe ich, die du nicht kennst und das Leben ist einfach messy und unaufgeräumt und irgendwie auch aufregend und schön deswegen, aber aus diesem komischen Perfektionismus rauszukommen, das kann wirklich einen Unterschied machen. Okay, und jetzt kommen wir zu Scham. Scham ist ein Gefühl, eine Erfahrung, das sehr, sehr intensiv ist, sehr, sehr schmerzhaft ist, mit einem Gefühl mit, ich bin auf ganz fundamentaler Ebene falsch und defekt. Also Scham ist zum Beispiel die Erfahrung, dass du dich wertlos fühlst und einfach nur Zeit und Raum von anderen Menschen verschwendest. Und Scham ist eben auch unter anderem erzeugt bei dieser inneren Haltung, dieses innere Gefühl, wertlos und falsch zu sein. Was das Interessante bei Scham ist, ist, dass man Scham schon mit 15 Monaten erleben kann. Also noch bevor wir sprechen können. Und das ist, warum Scham auch so sticky ist, weil es so ganz, ganz tief vernetzt in unserem Gehirn ist. Das ist so entwicklungsbiologisch, darauf werde ich eben gleich eingehen, ein Moderator. Also wir sehen uns selbst als nichts wert und tief falsch. Und was bei Scham rumkommt, ist potenziell negativ. Also was eben Scham sehr stark verursacht ist, weil wir eben starke Angst haben, abgelehnt zu werden und Scham ist eine Emotion, die potenziell Trennung verursacht. Also weil wir uns oft lösen und abwenden wollen von Personen oder von Umständen, die eben diesen Charme in uns triggern, in uns wachrufen. Und das kann sogar auch in schwierigere Fahrwasser kommen, eben zum Beispiel in Problemen mit der mentalen Gesundheit, mit dem Wohlbefinden. Und Scham ist eben ein sehr, sehr stark internalisiertes, also ein in mir quasi aufgenommenes Gefühl, das sehr tief verbunden ist mit unserem Sinn, wer ich bin. Also viel, sehr, sehr tief verbunden sind mit unserer Persönlichkeit. Und deswegen ist es ein ganz schöner Prozess, eben mit Scham umgehen zu lernen. Und eben ein wichtiger Schlüssel ist es, Mitgefühl für sich selbst zu haben und so mehr und mehr aus diesem Scham rauszutreten. Was nämlich ganz wichtig ist zu sehen, weil Scham hat eben auch seine Funktion. Scham ist da, weil wir sind soziale Wesen, die als Mensch keinem besonders tollen Vorteil körperlich haben, weder schnell laufen, noch scharfe Krallen, noch irgendwie großartiges Gebiss, ja. Also die Menschheit oder als Mensch, es ist ein sehr, sehr, sehr verletzliches Erlebnis in der freien Wildbahn. Und wir sind quasi nicht überlebensfähig ohne andere Menschen. Weswegen Verbundenheit und Gemeinschaft unbewusst sehr, sehr stark priorisiert wird. Weil zum Beispiel gerade in jüngeren Jahren ist es Verbindung zu verlieren und aus der Familie, aus dem sozialen Gefüge ausgeschlossen zu werden, ein Todesurteil. Weil als vierjähriges Kind irgendwie alleine in der großen, weiten Welt draußen keine Überlebenschancen da sind. Und das ist jetzt insofern, hört sich das so ein bisschen hergeholt hat in der modernen Welt, weil ich meine, wir sind nicht mehr in Zeiten, also hoffentlich, in dem Kinder in der Wildnis ausgesetzt werden. Im Gegensatz zu, ich weiß nicht, wer von euch im Süden Deutschlands aufgewachsen ist, da gibt es diese Horrorgeschichten vom Knecht Ruprecht, der die bösen Kinder holt und im Wald aussetzt, um sozialen Druck zu erzeugen, am Nikolaustag auch wirklich brav zu sein. Ja, und das ist irgendwie so ein gutes Bild, finde ich, für uns kulturell auch, wie wir auch mit Scham arbeiten und mit dieser Angst verlassen zu werden und ausgesetzt zu werden und einfach dem Tod ausgesetzt zu sein, alleine im Wald, weil ich kein braves Mädchen war. Von einem Dämon entführt zu werden in einem Sack und im Wald ausgesetzt. Das ist ja eine sehr spezielle Fabel, die es im süddeutschen Raum gibt. Und wir haben deswegen sehr früh angelegt, eben einen Mechanismus zu sagen, okay, brav sein ist das Ding. Ich kann es mir nicht leisten, von meiner Familie nicht gemocht zu werden und ausgeschlossen zu werden. Und hier kommt eben die Emotion von Scham rein, weil Scham ist eben dieser interne Moderator, der mich dazu veranlasst, bestimmte Handlungen und bestimmte Art und Weisen zu sein, zu unterlassen. Also nehmen wir an, du bist ein Kind, das sehr viel Ausdruck hat und vielleicht auch laut ist und gerne laut singt und die Eltern finden das aber richtig blöd und haben überhaupt keine Kapazität für so ein Kind und werden dann immer und immer wieder einschreiten und sagen, das ist schlecht. Du bist schlecht, sei nicht so laut, reg dich nicht so auf, mach keinen so ein Drama. Also gerade zum Beispiel bei Wut. Wut wurde sehr oft eben sanktioniert, weil die eben Eltern selbst keine Kapazität haben. Ich meine, die laufen ja mit demselben Imprint rum. Das geht ja jetzt schon einige Generationen so. Und was dann passiert ist, dass wir eben Scham empfinden und so sagen, oh, wenn ich wütend bin, ist das schlecht, ich bin ein schlechter Mensch. Und weil ja zum Beispiel sowas wie Wut ist ja eine Emotion und gesunde Wut ist ja auch in uns angelegt, gehört eben zum Fight-Flight-Response, gehört zum Mobilisieren dazu. Also es ist ein Teil unseres unbewussten und tief angelegten auch mobilisieren. Und wenn ich jetzt hergehe und das sozial sanktioniere, zum Beispiel wütend zu sein, dann lerne ich eben so einen Teil, der irgendwie, ja, irgendwie schon natürlich für mich ist, ist irgendwie schlecht. Und was Kinder dann eben sehr häufig machen, ist, zu dem Entschluss zu kommen, dann muss ich wohl fundamental schlecht sein. Wenn dieser Teil, der irgendwie zu mir gehört, der sich irgendwie auch natürlich anfühlt, intuitiv schlecht ist, und meine Eltern sagen, dass es schlecht ist, dann muss ich schlecht sein. Also es ist oft so diese unbewusste, die Kinderlogik, die ist sehr speziell. Und daraus entsteht zum Beispiel internalisierter Scham. Also dass ich dann als Heranwachsende und als Erwachsener eben meine Wut nicht ausdrücken kann, ohne unfassbar viel Scham dafür zu empfinden. Und eben auch die Scham, dass eben als dieses Erlebnis kommt, ich bin zu viel und ich schade anderen und das ist unadäquat. Und das uns eben nicht erlaubt, eine zum Beispiel gesunde Beziehung zu Wut zu entwickeln, in der Wut bewusst erlebt und gelebt werden kann und einfach seine Funktion in unseren auch inneren und äußeren Beziehungen einnehmen kann, in einer gesunden Art und Weise. Weil zum Beispiel, ich nehme jetzt eben dieses Beispiel, weil es ein Thema ist, mit dem sich sehr viele Leute rumschlagen, wenn Wut eben in dieser Scham, um dieser Scham ummantelt ist, dann kann ich nie lernen, eine gesunde Beziehung zu Wut zu finden. Und das ist auch, wenn wir über Scham nachdenken oder Scham diskutieren, also zum Beispiel auch Scham in der Sexualität, wenn ich gelernt habe, so, ah, es ist irgendwie schmutzig und schlecht, ein sexuelles, sinnliches Wesen zu sein, vielleicht irgendwie mal als Kind an sich rumgespielt und dann von den Eltern gesagt, das macht man nicht, oder generell einfach mitbekommen zu haben, keiner spricht über Sex und irgendwie ist das total komisch, jeder verhält sich irgendwie komisch. Und was passiert, dass dann ein sehr, sehr fundamentaler Teil von uns eben mit dieser Scham umhüllt wird? Und das erzeugt eben diese Verwirrung, zu sagen, wir sind alle sexuelle Wesen, sinnliche Wesen. Das ist quasi in unserem Menschsein angelegt. Das ist, wie wir uns fortpflanzen, ja, und wo auch sehr viel Freude und Schönheit und Kraft und Selbstverwirklichung rauskommen kann. Aber wenn wir so früh gelernt haben, so, dieser Teil ist nicht akzeptabel, dann funktioniert eben die Scham, die sich drum rumlegt, wie so ein, ja, wie als würde man das Ganze in den Gefrierschrank stecken und lahmlegen. Das ist eben eine Funktion, die Scham sehr, sehr stark hat. Und sagen so, okay, dieser Teil von dir ist nicht akzeptabel. Und anstelle von sexueller Lust und Ekstase und Freude und Intimität zu empfinden, wirst du jetzt in das Schamloch gehen und da drin bleiben und dich selber im Kreis drehen. Weil auch hier eben dadurch, dass diese Scham sich darum legt und das so intensiv begleitet, habe ich quasi keine Chance, eigentlich eine gesunde Beziehung zu meiner Sexualität zu entwickeln. Und zu den Schwierigkeiten und die Schönheit, die meine Sexualität bringt. Und mich wirklich damit auseinanderzusetzen. Weil ich eigentlich noch in dieser Vorstufe drin bin, mich um meinen eigenen Kreis drehe und eigentlich aus diesem internalisierten, diesem Sumpfloch des Schams nicht rauskomme. Also das sind Kosten. Und diese eben, was ich vorher gesagt habe, Scham hat einen Nutzen, nämlich eben verbunden zu bleiben, weil es so, so wichtig ist für uns Menschen, in Verbindung zu bleiben. Aber sie hat eben ihre Kosten, nämlich, dass wir nicht wirklich in Beziehung treten können. Genauso wie ungesunde Schuld und Scham, das sind beides Emotionen, die irgendwie wie so ein Smokescreen, wie so eine, ja, wie diese Rauchbomben schmeißen. Und dann, ja, dann ist halt alles zugeraucht. Das ist ein sehr intensives Erlebnis, aber man kann irgendwie auch nichts sehen und nichts wirklich erleben. Und auch wenn da ein anderer ist, zum Beispiel mein Partner oder meine Partnerin, dann kann ich auch keine Beziehung zu dir aufbauen, weil ich bin hier voll im Nebel in meinem intensiven Erleben. Genau. Und der Schritt eben, uns mit Scham auseinanderzusetzen, wie ich vorher gesagt habe, es ist ein Prozess. Es ist kein Schalter, den man umlegt, weil es ganz, ganz tief oft in auch unsere Persönlichkeitsstruktur verwoben ist, auf sehr vielen Ebenen. Und ich würde lügen, wenn ich jetzt sage, ich bin jetzt auf der anderen Seite, bin ich nämlich nicht. Aber einfach mal so ein Bewusstsein für Scham entwickeln. Wenn du schon mal ein bisschen mit Meditation und innerer Arbeit gearbeitet hast, da gibt es oft diese Techniken, wie man mit Angst arbeitet. So kann man auch mit Scham arbeiten. Also mit Angst kann man zum Beispiel so arbeiten, dass man sagt, mehr und mehr kennt, zu sehen, zum Beispiel dieses Gefühl und diese Gedanken, das ist Angst. Und dann kann ich irgendwie lernen, ein bisschen aus dieser Angst rauszutreten. Das können wir zum Beispiel auch in einem körperlichen Prozess lernen und mit einer inneren Aufstellungsarbeit. Und zu lernen, zu sagen, da ist ein Teil von mir, der Angst hat, aber das ist nicht mein ganzes Erleben. Und sobald ich diesen Schritt zur Seite gemacht habe, habe ich Möglichkeit, eine Beziehung zur Angst zu finden. Also so arbeitet man oft mit der Emotion der Angst, das ist ein bisschen bekannter. Und so können wir auch mit Scham arbeiten. Also so arbeite ich sehr gerne mit Scham. Zu kennen und zu verstehen, welche Stimmen und welche Gedanken Scham sind. Und zum Beispiel die Gedanken, die anfangen mit ich sollte und ich müsste, das sind schambasierte Gedanken, weil die uns irgendwie versuchen, selbst zu regulieren. Und die dürfen im Moment da sein. Also ich sage jetzt nicht hier, es geht jetzt darum, nie wieder diese Gedanken zu haben und dass die los abgeschüttelt werden müssen. Also hier wären wir wieder bei den unrealistischen Standards. Was wir aber tun können, ist in dem Moment mehr und mehr wach zu sein und so festzustellen, so hey, Moment mal, das ist ein Teil von mir, der ist wahrscheinlich auch schon ein bisschen älter, kommt aus der Kindheit, aus der Jugend, hat gelernt, irgendwie diese Scham auch zu leben, um irgendwie Teil der Familie oder der Gesellschaft zu sein und ist wahrscheinlich auch sehr verletzt. Also ist auch ein Schmerz oft da, ist eine Verletzlichkeit da. Und ich kann einen Moment raustreten und diesen Teil betrachten. Und dann kann ich in einem, also man sagt zum Beispiel in der Meditation, jeder von uns hat so eine innere Mitte. Oder in der inneren Kindarbeit sagen wir ein erwachsenes Ich. Oder in manchen Traditionen sagt man ein höheres Selbst. Und wir können lernen aus dieser, sagen wir, ausgerichteten, zentrierteren, gegroundeteren Ich zu diesem Teil eine Beziehung aufzubauen, der im Scham ist. Also es ist, finde ich, eine sehr schöne Arbeit, quasi diese Teile als einen Teil zu sehen. Und das kann einen riesen Unterschied machen, einfach zu erkennen, hey, da ist ein Teil, der schämt sich zum Beispiel. Ich sollte meine Wohnung mehr aufräumen. Zu erkennen, da ist Scham, weil meine Wohnung nicht aufgeräumt ist. Und dann sich kurz zu sich selbst zu drehen, tief in den Bauch zu atmen, die innere Erwachsene im Bauch zu finden und eine Beziehung zu dem Teil aufzunehmen, der Scham empfindet und sagen, oh, ein Teil von mir schämt sich. Und dann auch mal sich dorthin zu drehen und vielleicht auch zu spüren, Mitgefühl für dich selbst, sagen so, ja, das kann ich verstehen und ich kann auch sehen, wie lange du das gelebt hast und dass es auch immer mal schwierig war und dass es schon ganz schön viel ist, das alles irgendwie aufrechtzuerhalten, irgendwie Familie, Job und Wohnung und du vielleicht auch ein bisschen überfordert bist. Zu meinen Klienten sage ich oft, wenn sie Kinder haben oder wenn sie gute Freunde haben, ist, wie würdest du als gute Freundin mit dir selbst sprechen, mit diesem Teil von dir? Ermutigend. Also ich meine, wenn du eine sehr, sehr gute Freundin hast und die ist total überfordert, weil es geht irgendwie im Leben drunter und drüber und dann sagt sie, Mensch, ich hätte so gern meine Wohnung aufgeräumt, das sieht einfach total scheiße hier aus. Ich schäme mich echt dafür, dass du jetzt hier bist und es hier so aussieht und dich dann zusetzen und sagen, hey, das stört mich überhaupt nicht. Schön, dass du hier bist. Schön, dass wir hier zusammen sind. Also es ist ein ganz anderes Erleben. Und das hilft manchen, diese Brille, diesen Shift zu machen. So, wie würdest du mit einer guten Freundin sprechen? Zu dir selbst. Und ein weiterer wichtiger Schlüssel ist es eben, auch in diese Beziehungsarbeit zu gehen und Verbindungen zu nähren und einen Sinn der Zugehörigkeit. Weil, wie ich vorher gesagt habe, Scham entsteht eben, weil wir Angst haben, Zugehörigkeit zu verlieren. Und das kann ganz interessant sein, wenn wir mehr und mehr eben aus dieser Schamspirale raustreten, zum Beispiel in der Sexualität, wenn du einen Partner und Partnerin hast und irgendwie in diesem Erleben erlebst, so zum Beispiel, was ein großes Thema für Scham ist, für viele Frauen ist der Körper und die sagen, meine Brüste sind nicht schön, mein Bauch und überhaupt Das ist alles Scham und eben, wie ich vorher gesagt habe, Scham kreiert Distanz. Das heißt, in dem Moment, in dem ich irgendwie in totalen Freakout bin, weil mein Bauch irgendwie zu viel Bauchfett hat und wenn ich dann meinem Partnerin, meiner Partnerin gegenüberstehe und wir sind irgendwie, ja, intimer, körperlicher und diesen Menschen wirklich mal in die Augen zu schauen und sich zu fragen, hat diese Person wirklich ein Problem mit meinem Bauchfett oder ist das mein eigenes Spinning Wheel. Tatsächlich in ganz vielen Momenten sehe ich das bei Frauen und dass sie eben sehr, sehr liebende Partner und Partnerinnen haben, die sagen so, hä? Stört mich überhaupt nicht. Ja, also ich finde so viele Sachen schön und ich wünschte, du würdest näher kommen. Also das ist tatsächlich häufig ein Erlebnis, wirklich mal in diese Beziehung zu gehen und auch mal diese Konstrukte zu überprüfen. Und es gibt auch immer mal Fälle, weil halt diese Person selbst irgendwie ihren Körper nicht mag und bestimmte internalisierte Schamkonstrukte hat. Ja, sowas gibt es auch, dass man dann irgendwie kritisch oder Urteile hat über jemand anderen. Also ich will nicht sagen, dass alle Menschen immer total irgendwie positiv reagieren, aber auch zum Beispiel in dem Fall zu sehen, wenn jemand meinen Körper kritisiert, dann ist er wahrscheinlich auch mit seinen oder ihren Körper nicht besonders positiv. Meine Erfahrung ist nämlich tatsächlich, als ich diesen Weg der Körperakzeptanz, der Körperliebe zum Beispiel gegangen bin, dass je mehr ich meinen eigenen Körper schön fand, desto mehr Schönheit konnte ich auch in anderen sehen. Egal wie sie aussehen. Ob irgendwie alter Körper, junger Körper, viel Gewicht, wenig Gewicht, Narben, weiß Gott, worüber Frauen sich überall beschweren. Und je mehr ich die Schönheit in mir gesehen habe, desto einfacher und natürlicher war es für mich, einfach dieses Wesen in dem anderen Körper zu sehen. Und auch der Körper, der eine Lebensgeschichte erzählt, die eben nicht geradlinig ist, sondern auch Schwierigkeiten und Herausforderungen und vielleicht Mutterschaft und Krankheitskrisen und ja, auch das Geschenk, das wir in diesem Körper bekommen haben, mit so gewissen Dingen, die einfach von Anfang an da sind und die auch eine Geschichte erzählen, die sehr einzigartig ist. Und für mich zum Beispiel wird jeder Körper mehr und mehr zum Kunstwerk und hat so eine ganz eigene, in sich tragende Schönheit. Und wenn wir das mehr in unserem eigenen Körper sehen können, und die Scham, diese internalisierte Scham ablegen, dass der Bauch zu dick und die Vulva zu unförmig und die Oberarme zu schlabbrig sind, sondern wirklich einfach die Geschichte sehen können, die der Körper schreibt und spricht und dieses Wunder des Körpers, was der alles kann. Wenn wir uns damit mehr und mehr verbinden können für uns selbst, dann können wir diese Schönheit auch in anderen sehen. Und ja, es gibt sehr viele Menschen, die in diesem Fluch rumlaufen, ihren Körper zu hassen und deswegen manchmal auch in diese Falle laufen, andere zu kritisieren. Das gibt's. Und das wollte ich eben an der Stelle aufgreifen. Aber tatsächlich habe ich die Erfahrung gemacht, wenn ich meine Klientinnen zu ihrem Partner geschickt habe und sage, lass dir mal von dem sagen, wie er deinen Körper findet und was er schön findet und wie bezaubernd er das eigentlich findet und dass er eigentlich gerne mehr davon haben möchte und dir gerne näher sein möchte und dich gerne berühren möchte. Da schmilzen einfach sehr, sehr viele Barrieren und das ist sehr schön. Ja, also hier meine Einführung, es ist ein Riesenthema. Ich könnte, glaube ich, noch ein paar Folgen drüber aufnehmen, aber ich glaube, jetzt hier bei fast 39 Minuten ist so ein bisschen Inspiration gegeben zu, was ist Scham, wie taucht sie auf, was für Kosten hat das auch, was für Nutzen hatte sie und hat sie lang. Und vielleicht fühlst du dich etwas mehr ermächtigt und inspiriert, diesen Teil von dir anzusehen und eine positive Beziehung zu ihm aufzubauen. In diesem Sinne freue ich mich, dass du hier dabei warst Wenn du Lust hast, mehr über Tantra und Sexualität zu erfahren, schau auf meine Webpage. Und dort kannst du dich auch für mein Newsletter eintragen. Da bekommst du ein Webinar, das heißt The Keys to Female Orgasm. Das ist wirklich ein ganz wunderschönes Webinar, wo ich so 2 Stunden über weibliche Lust und Körper und Ekstase im weiblichen Körper spreche, die sehr, sehr vielen Leuten schon geholfen hat. Also viele Informationen sind da drin, von denen ich mir gewünscht hätte, sie schon vor 10 Jahren gehabt zu hätten. Hätte viele Beziehungsprobleme und ja, schwierige Momente, glaube ich, mir erspart. Und das wünsche ich mir für dich auch. Und du kannst gerne eben auch auf meiner Webpage schauen unter eben kostenloser Tantra-Einstieg. Ich habe immer mal wieder kostenlose Webinare, Community-Abende, um reinzuschnuppern, um Tantra kennenzulernen. Und auch eine neue, ermächtigende Beziehung zu dir und deiner Sexualität und deiner Spiritualität zu finden. Wir sehen uns da oder in der nächsten Folge. Bis zum nächsten Mal.